Lob und Dank sei dem Herrn. Auch ich möchte alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn, besonders diejenigen, die eventuell heute zum ersten Mal hier sind. Gott möge euch besonders segnen. Und dann ist ja schon erwähnt worden, dass heute unser geliebter Bruder Goldner in unserer Mitte ist. Wir sind seit so vielen Jahren innigst verbunden im Herrn.
Amen.
Wir gehören demselben Gott an. Es gibt ja nur einen, der mit Israel begonnen und mit Israel vollenden wird. Und dazwischen liegt die Zeit für die Nation. Wir sind, und das sagen wir nicht nur, aber in der Tat dankbar, dass wir in diesen Tagen das Wort des Herrn, besonders das prophetische Wort, in der Erfüllung sehen können. Bruder Goldner hat schon erwähnt, was Bruder Brenham sagte, und das haben auch die Propheten angekündigt, dass am Ende der Tage die Dinge einfach so sein werden, wie Gott sie haben will, wie sie sich ereignen würden. Ich habe hier drei Predigten von Bruder Brenham vor mir. Ich werde sie nicht alle lesen, nur einige Zeilen aus der Predigt vom 6. August 1961, also gut 30 Jahre her. Und hier sagt Bruder Brenham in dieser Predigt: Ich war nicht gegen Deutschland, ich war gegen den Nazismus. Ich war nicht gegen Italien, ich war gegen den Faschismus. Und erinnert euch, ich machte damals eine andere Voraussage. Die Alten können sich daran erinnern. Ich sagte, drei große Ismen kommen hervor und werden einen Halt in der Welt finden. Der Faschismus, der Nationalsozialismus und der Kommunismus. Ich lese aus dem Englischen, Moment. Und was sagte ich? Diese drei werden im Kommunismus münden. Jetzt kommt der nächste Absatz. Dann hatte ich euch alle wiederholen lassen und nochmal wiederholen lassen. Haltet eure Augen auf Russland. Erinnert ihr euch daran? Haltet eure Augen auf Russland gerichtet. Denn alles wird im Kommunismus enden und dann wird alles endgültig im Katholizismus münden. Erinnert euch daran, es wird alles in der Endzeit im Katholizismus enden. Gepredigt am 6. August 1961. Wenn wir die Zeitungsausschnitte lesen und die politischen Ereignisse ein wenig beobachten, dann merken wir ganz genau, wer das Wort hat, wer das Sagen hat, auf wen Politiker hören und wer auch die Stimme erhebt. Bruder Goldner wird das verzeihen, wenn ich es hier sage. Er hat ja nur die Bemerkung gemacht, dass er Schweres durchzumachen hatte. Er hatte sehr Schweres durchzumachen. Keiner unter uns und viele Millionen unserer Bürger hatten das nicht durchzumachen, was er durchzumachen hatte. Wir haben eine Anzahl Israel-Reisen gemeinsam gemacht und auch die Bemerkung sei noch gestattet. Es gibt gute und schlechte, teure und billige Israel-Reisen. Wir machen gute und teure. Und wer mit will, kann kommen. Aber Bruder Goldner hat sehr gelitten im Zweiten Weltkrieg unter der deutschen Besatzung. Er hat als Junge 15, 16-jährig unter der SS selber seine eigenen Mitgenossen, Juden, alt und jung, Kind und alles, in den Verbrennungsofen werfen müssen. Sogar Verwandte waren darunter. Was er in jüngsten Jahren an Grausamkeiten unter deutscher Besatzung erlebt hat, kann sich kein Mensch vorstellen. Er hatte einen großen Hass auf die Deutschen, und das versteht sich. Der letzte Krieg war nicht ein deutscher Krieg. Der letzte Krieg war ein römisch-katholischer Krieg und kein Deutscher. Kein Deutscher. Kein Bismarck, kein Wilhelm II, kein Hindenburg. Niemand hätte getan, was die Erzkatholiken Hitler, Himmler und Goebbels getan haben. Alles mit Genehmigung des Papstes und unter seiner Regie. Aber wie dem auch alles sei, das kann man hier nicht in Einzelheiten so vortragen. Wenn man Zeitungsausschnitte liest, Papst und dann Doppelpunkt, Kirche hat Juden verteidigt. Jeder weiß, der nur ein bisschen Geschichte gelesen hat, dass die deutschen Truppen nicht wissen konnten, wer Jude ist in Jugoslawien, wer Jude ist in Polen, wer Jude ist in der Tschechoslowakei. Das konnte das deutsche Militär nicht wissen. Wer hat die Leute ausgeliefert? Wer hat sie preisgegeben? So einfach, wie der Papst sich das heute machen will und sagen, die Kirche hat die Juden in Schutz genommen. So einfach geht es nicht. Die Geschichte legt Zeugnis davon ab, was wirklich geschah. Ob Kristallnacht, ob die Synagoge einen Steinwurf weit vom Vatikan in Flammen aufging, kein Papst hat ein Wort gesagt und auch kein Bischof. Heute möchten sie alles so darstellen, als sei es anders gewesen. Aber nicht nur die katholische Kirche, auch andere Würdenträger haben mitgemacht. Und ich bin im Begriff, heute Abend zu sagen, es gibt keine Ausnahmen mehr. Jetzt macht alles mit. Alle Denominationen kehren über den Weltrat der Kirchen in den Mutterschoß zurück. Bruder Pesal hat mir die Ulmer Südwestpresse zukommen lassen mit einem sehr interessanten Artikel, auch ziemlich groß geschrieben. Pfingstler zuversichtlich über Dialog mit katholischer Kirche. Wir wissen, wie weit alles gediehen ist. Und ich wollte eigentlich meinen oder den von Duplessis an mich gerichteten Brief aus dem Jahre 59 mitgebracht haben, als er seinerzeit von Südafrika kam und sich an die Fersen Bruder Brennims hängte, überwältigt war von den großen Wundern und Zeichen, aber nicht begriff, was Gott durch diesen gewaltigen Dienst tat. Und er war es ja, der direkt von der Pfingstbewegung die Brücke zur römisch-katholischen Kirche geschlagen hat. Und wir sind darüber ja nicht böse. Alle Kirchen und Freikirchen sollen ja noch in das Wirken Gottes einbezogen werden. Wir sind aber dagegen, wenn Leute betrogen werden und hinters Licht geführt werden. Ich lese euch hier vor aus dem Artikel Pfingstler zuversichtlich über Dialog mit katholischer Kirche. In einem Gespräch mit der katholischen Nachrichtenagentur sagte Möller in Bonn, der Dialog über die biblischen und systematischen Grundlagen der Evangelisierung sei für beide Seiten fruchtbar gewesen. Jetzt sprechen die Pfingstler mit der römisch-katholischen Delegation über Evangelisierung. Ja, wer soll wen evangelisieren? Was soll Evangelisierung überhaupt noch bedeuten? Und ich will euch was sagen. Seitdem Billy Graham zum dritten Mal einen Papstbesuch gemacht hatte, hat man das Wort Evangelisation und Evangelisierung auch dort übernommen, denn er sprach ja immer von Evangelisation. Und da denke ich an den Ausspruch, den Bruder Brenhim eben von Billy Graham aus Louisville wiederholt hat. Er sagt, ich bin in einer Stadt und es bekehren sich 30.000 und wenn ich nach einem Jahr zurückkomme, finde ich nicht mehr 30. Und Billy Graham hat es sich einfach gemacht. Es war eine Predigerversammlung und er sagte, you lazy ministers, wörtlich, ihr faulen Prediger, es wäre eure Aufgabe gewesen, diesen neubekehrten sogenannten Entscheidungen nachzugehen und die Leute geistlich zu führen. Das habt ihr nicht getan. Und dann sagte Bruder Branham, wen hatte Paulus? Wem konnte er die Leute, die durch seinen Dienst gläubig wurden, überlassen? Waren da große Prediger? Hier einige, dort einige? Und dann sagt Bruder Branham, Paulus hat die Leute nicht nur bis zu einer Entscheidung für Christus geführt, er hat sie zu dem Erlebnis mit Gott geführt, direkt zu Christus. Nicht nur eine Entscheidung, sondern zu einem Erlebnis mit Christus, ja bis hin zu dem vollen Heilserlebnis, das die Gläubigen ja auch machen. Man könnte hier weiterlesen, noch zwei, drei Sätze. Die Christen der verschiedensten Pfingstlergemeinschaften müssten ihre Einschätzung der katholischen Kirche in weiten Teilen revidieren. Insbesondere sei die biblische Fundierung der Kirche und ihre theologische Ausrichtung auf Christus unbestreitbar. Und gerade das ist voll und ganz bestreitbar. Es gibt in der Papstkirche keine biblische Fundierung und auch keine Ausrichtung auf Christus. Wenn, dann sind es gewisse Dogmen, auf die man sich gründet, Bibelstellen, die falsch gedeutet wurden, und Maria wird in den Vordergrund gerückt. Ich habe vorgestern an einer katholischen Beerdigung teilgenommen. Ich habe es wieder neu mitgesehen und miterlebt. Mich hat der ganze Jammer innerlich erfasst. Da wird Christus angerufen, nachdem der Mensch gestorben ist, dass er sich dieses Menschen erbarmen soll, durch seinen Tod, durch seine Himmelfahrt und sogar durch seine Wiederkunft. Aber es ist doch alles zu spät. Das Evangelium muss doch den Menschen gepredigt werden, solange sie leben. Wenn sie gestorben sind, ist doch zu spät. Es gab nur einen, der den Toten gepredigt hat, das war unser Herr. Und besonders denen, die zur Zeit Noahs ungehorsam waren. Wir kommen gleich zu einigen Bibelstellen. Hier wird auch in der Südwestumschau geschrieben, immer mehr Menschen suchen bei den Freikirchen sinnlich erlebbare Religion. Es ist einfach offensichtlich, dass die Menschen suchend geworden sind. Und ich hoffe, dass wir mit Gottes Hilfe auch den Dreh bekommen, um das göttliche Gnadenangebot, das volle Evangelium, die ganze Wahrheit noch hinaustragen können. Auch das ist bereits angedeutet worden, dass ja alles im Umbruch begriffen ist. Die 70 Jahre oder darüber, Leninismus, Stalinismus und wer sie alle waren, Trotzki und wie sie alle geheißen haben, bis über Marx und Engels und so weiter. Aber solche Leute kommen und gehen. Man konnte zuschauen, wie ein Kran nicht reichte, um diese große Gestalt vom Sockel zu heben. Da kam ein zweiter Kran dazu, um diese großen Gestalten vom Sockel zu heben. Und ihre Herrlichkeit ist für immer dahin. Merkt ihr, warum Bruder Branham Ende 32, Anfang 33 gesagt hat, die beiden ersten Ismen, der Faschismus, der Nationalsozialismus, werden im Kommunismus enden, aber ganz zum Ende sagt er, am Ende der Endzeit wird alles im Katholizismus münden. Die letzten 72 Stunden, sagte Gorbatschow in der Sowjetunion, hat dazu gedient, um dem Kommunismus den Todesstoß für immer zu geben. Diese 72 Stunden der Entmachtung bis zu seiner Rückkehr haben ausgereicht, um dem Kommunismus für immer einen Dolchstoß zu geben. Es wird nur noch China übrig bleiben und China ist keine Weltmacht. China ist ein großes Land mit Milliarden Leuten, aber weltpolitisch gesehen und prophetisch überhaupt gar keine Bedeutung. Bis ganz am Ende, wenn den Königen vom Osten der Weg gebahnt wird, dass sie dann auch in Jerusalem ziehen werden. Aber bis zu der Zeit hat China überhaupt keine Bedeutung. Ganz Osteuropa ist in der Umgestaltung begriffen. Und wir merken, dass niemand mehr festgehalten werden kann. Alles löst sich, alles befreit sich. Und wir hoffen, dass derselbe Zustand sich auf den geistlichen Bereich überträgt, dass Menschen die Unterjochung, die Unterdrückung abwerfen und in die Freiheit der Kinder Gottes hineingeführt werden. Wir sprachen heute mit unseren beiden geliebten Brüdern aus Breslau und Gott scheint tatsächlich Türen aufzutun, speziell in der römischen Kirche, in Priesterseminaren, in verschiedenen Ländern. Und ich verspreche euch, ich gehe überall hin, wo immer sich eine Tür öffnet. Und Gott hat mir bis jetzt geholfen, das Rechte zur rechten Zeit zu sagen. Und das wird auch in alle Zukunft so sein. Wir gehen ja nicht in eigener Sache. Wir gehen, um jetzt am Ende der Endzeit das Wort Gottes, aber das in aller Weisheit und Gnade zu verkündigen. Wir gehen nicht zu verurteilen. Wir gehen, um zu helfen. Möge Gott, wie es geplant ist, die Türen in Polen, in Österreich und sogar bis hin nach Rom öffnen. Ich bin immer mit von der Partie, wenn sich Türen öffnen und sich Wege bahnen, um Zeugnis von dem abzulegen, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und ich glaube, dass wir genügend kirchengeschichtlichen Background haben und dass wir heute mit hoch und niedrig mit allen sprechen können und uns niemand in den Sack reintun kann und vielleicht dann noch draufdreschen, sondern dass wir in der Tat kirchengeschichtlich und biblisch das Fundament haben, die Übersicht haben, um da ein ganz kräftiges Wort aus Gnaden im Namen des Herrn mitreden zu können. Und um noch diesen Gedanken zu vollenden, dieser politische Umbruch und der Zerfall dieser Ismen, Faschismus, Nationalsozialismus, Kommunismus, das muss alles so kommen, damit das vierte und letzte Weltreich, das Daniel gesehen hat, wiedererstehe nach dem prophetischen Wort. Die Macht war da und dann war sie nicht mehr da und stieg aus dem Abgrund wieder hervor. Aus dem Abgrund wieder hervor. Kein Wunder, dass Satan selber dieser Macht die Kraft gegeben hat. So steht's in Offenbarung 13 geschrieben. Wir werden einige Bibelstellen lesen. Die Hauptsache der Verkündigung an dieser Stelle ist ja das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Und wir sagen es auch in Gegenwart unseres geliebten Bruder Goldners. Wir glauben, dass Jahwe des Alten Testaments Joshua des Neuen Testaments ist. Joshua bedeutet nichts mehr und nichts weniger als Jahwe Retter. Und im Alten Testament war der Bundesname Gottes des Herrn, Jahwe, der ewig Seiende, in sich selbst Existierende. Er brauchte keinen, er brauchte niemanden, um existieren zu können. Er existiert in sich selber. Und das sagt ja der Name, der ewig Seiende, der Ich Bin. Mose fragte, wer hat mich gesandt? Ich muss Antwort geben, wenn ich gefragt werde. Sage mir deinen Namen, damit ich sagen kann, wer es ist, der mich gesandt hat. Und der Herr sagte, sage ihnen, der Ich Bin hat dich gesandt. Und so bleibt es bis ans Ende. Der Ich Bin des Alten und des Neuen Testaments muss der gleiche sein. Er der Erste, er der Letzte, Alpha und Omega. Von ihm kommt alles und in ihm mündet alles. Und so sind wir Gott dankbar, dass wir aus seiner Selbstoffenbarung nicht eine zweite Person machen und aus der Ausgießung des Heiligen Geistes nicht noch eine dritte Person formen, sondern dass wir die persönliche Gottesoffenbarung anerkennen und wissen, dass Gott im Sohn einen neuen Anfang gemacht hat, um so viele Söhne und Töchter Gottes durch den Geist zu zeugen und zu einer lebendigen Hoffnung durch die Wiedergeburt aus dem Samen des Wortes hervorzurufen. Ich möchte in der kurzen Wortbetrachtung aus dem Propheten Daniel, dem 7. Kapitel lesen, Daniel 7, Vers 23 und 27. Hier steht geschrieben, Daniel 7, 23 und 27. Er gab mir also folgende Auskunft: Das vierte Tier, ein viertes Reich, das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen, es wird die ganze Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. Wir wissen, die ersten drei Weltreiche vergingen und dann seit dem Jahre 30 oder 31 vor Christus begann das römische Weltreich. Es war mal stark, mal schwach, mal groß, mal klein, aber es blieb bestehen bis in unsere Tage hinein. Und jetzt kommt es wieder zur weltweiten Bedeutung. Und wie die Heilige Schrift hier sagt, es wird die ganze Erde verschlingen. Der Kommunismus wollte es. Der Nationalsozialismus wollte es. Es klingt noch heute in meinen Ohren. Ihr wisst, ich habe ja auch die Uniform mit 12 Jahren anziehen müssen. Noch heute klingt's in meinen Ohren, was wir laut gesungen haben, leider ich auch, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Haben wir doch alle kräftig gesungen. Viele wollten die Welt beherrschen. Das britische Empire wollte die Welt beherrschen. Alles wollte die Welt beherrschen. Und siehe da, als jetzt die Verträge für die Teilrepubliken in der Sowjetunion unterschrieben werden sollten, wollte das die alte und harte Garde nicht. Die wollten nicht den Zerfall ihres Reiches. Die wollten das Reich mit den 15 Republiken behalten. Und siehe, die Zeit ist nicht mehr dafür, sondern dass alles zerfällt, damit eine Rückorientierung in den Westen, und mit dieser Rückorientierung in den Westen ist eine Orientierung zurück nach Rom verbunden. Ich habe die Beisetzung der drei Leute gesehen, die da gestorben sind in diesen 72 Stunden. Und sie wurden mit allem Prunk der orthodoxen Kirche begleitet und beerdigt. Das hätte genau eine römisch-katholische Beerdigung sein können, wie sie da die russisch-orthodoxe war. Nach all diesen vielen Jahren kommt die geistliche Macht zugleich mit der politischen Macht zur Geltung. Und wir sehen es auch dort in klarer Weise. Die Popen, die kommen alle sehr schön gekleidet, Turban auf und so weiter, langen Bart, steht den Leuten ja ganz gut. Aber nicht alle, die einen langen Bart tragen, sind schon ein Prophet, auch wenn Propheten einen Bart trugen. Ja gut, damals gab es ja keine Rasierapparate, wie wir sie heute haben. Aber jeder tue darin, wie er möchte. Ich wollte nur hervorheben, dass alles im Umbruch begriffen ist. Was jetzt vor uns geschieht, ist Erfüllung der Heiligen Schrift, ist Endzeit. Und es werden nicht viele Systeme herrschen, es wird ein System herrschen. Und zwar das, wovon die Heilige Schrift spricht, nämlich das römische Weltreich, das ja neu hervorkommt, wie hier geschrieben steht. Es wird die ganze Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. Aber die Leute merken es nicht. Auch jetzt, als der Vertreter Roms, oder besser gesagt der römischen Kirche, seinen Besuch in Ungarn machte, hat er schon angedeutet, wohin er kommen wird in naher Zukunft. Nicht in das griechisch-orthodoxe Serbien, in das römisch-katholische Kroatien. Ja, so ist das. Im Zweiten Weltkrieg ist nicht ein Kroate gestorben, aber 800 Serben sind ermordet worden durch die Ustaschis. Was war's? 800.000, ja. Was war's? Hier sitzt unser Bruder aus Jugoslawien. Sein Vater hat's mir vor einigen Monaten noch im Bus gesagt, was damals geschehen ist. Was ist's? Und wer marschierte ganz vorne vor der deutschen Wehrmacht? Der Bischof mit dem Kreuz und nach ihm all der Weihrauch und die Weißgekleideten. Und dann erst kam das stolze Militär und schon ging's. Und das, was damals durch militärische Macht nicht erreichbar war, ist jetzt, ohne dass ein Schuss fällt, durch politische Macht machbar. Was habe ich hier noch gelesen? Dass der gute Mann hier eine Reise nach Jerusalem vorhat. Aber ich sag euch, was er noch in einem anderen Ausschnitt gesagt hat. Er wird erst dann nach Jerusalem reisen, wenn seine Reise mit sichtbarem Erfolg für die ganze Welt gekrönt ist. Da dachte ich bei mir selber, ja, der hat auch den Zeitpunkt abzuwarten, und ihr wisst ja, die Bundesschließung, das heißt die politische Anerkennung und der diplomatische Austausch mit dem Vatikan und dem Staat Israel ist ja noch nicht vollzogen. Und leider, Bruder Goldner, noch ist Blindheit über dem Volke. Sie vertauschen den Antichristen mit Christus und denken, das wird ihr Retter sein. Das ist der Mörder gewesen und wird es sein bis ganz zum Schluss. Aber wie dem auch sei, alle Dinge haben ihren Gang, nehmen ihren Lauf. Wir sind nur dankbar, dass wir dieses heilige Wort haben. Und wir sind noch dankbar, dass Gott einen Propheten in unserer Generation hatte, der himmlische Erleuchtung bekam, um dieses prophetische Wort, das nicht verstanden werden konnte, erst jetzt in der Endzeit verständlich werden konnte, dass es uns aus Gnaden offenbart wurde. In Daniel 7, Vers 17 und 18 steht Daniel 7, Vers 17 und 18, jene gewaltigen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten vier Könige, die auf der Erde erstehen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden die Herrschaft erhalten und werden die Herrschaft innehaben bis in Ewigkeit, ja, bis in eine Ewigkeit von Ewigkeiten. Wer diesen Ausdruck hier liest, wird merken, dass hier im griechischen Text das Wort Aion steht. Und das bedeutet eigentlich Zeitabschnitt. 1000 Jahre kann ein Äon sein, aber Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende. Die Übersetzer taten sich schwer, speziell mit dem Wort ewig und mit dem Wort Ewigkeit. Sie haben an sehr vielen Stellen das Wort ewig und Ewigkeit verwendet, wo es einfach nur einen zeitlichen Ablauf oder eine zeitlich begrenzte Sache betrifft, wie das tausendjährige Reich. Es heißt, und sie werden gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das geht gar nicht. Sie können nur gequält werden von Äon zu Äon. Und wie gesagt, das Wort ewig hätte eigentlich nur 17 Mal im Neuen Testament als ewig übersetzt werden sollen. Der Rest hätte wie im Englischen everlasting, es hätten andere Worte gefunden werden müssen. Aber wir verstehen es ja klar und deutlich, bis in eine Ewigkeit von Ewigkeiten, also bis der Äon, hier zum Beispiel das tausendjährige Reich und danach kommt ja wieder die Ewigkeit, die Zeit liegt ja nur dazwischen, Ewigkeit hatte keinen Anfang, die Zeit begann, die Zeit endet, ewig war immer und ewig wird auch immer sein. Ich wollte noch aus Daniel 7 den letzten Vers lesen. Hier steht geschrieben, Daniel 7, letzter Vers: Alsdann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein. Ein wunderbares Wort. Daniel war der Prophet im Alten Testament, der die Endzeit in Visionen sah. Er war der Prophet, zu dem ein Engel kam, zu ihm sprach, er beschreibt ihn von Kopf zu Fuß und berichtet, was er ihm kundgetan hat. In Kapitel 8 kann es nachgelesen werden, in Daniel 8 von Vers 16, da heißt es, Daniel 8, Vers 16, dann hörte ich eine Menschenstimme über dem Ulai laut rufen, Gabriel, erkläre diesem da das Gesicht. Hier wird deutlich gesagt, dass es der Engel Gabriel war, der zu Daniel kam. Er kam zu Maria, er kam zu Zacharias. Und ich frage mich, wer es war, der zu Bruder Brenim kam. Wer zu Johannes auf der Insel Patmos kam. Ich lese aus Daniel 9, Vers 21. Während ich also noch mein Gebet verrichtete, kam der Mann Gabriel, den ich schon früher in dem ersten Gesicht gesehen hatte, eilends auf mich zugeflogen, um die Zeit des Abendopfers. Wir haben diese Stellen schon hin und wieder gelesen. Ich möchte noch aus dem Propheten Daniel, Kapitel 12, den letzten Teil von Vers 7 und dann Vers 8 bis 10 weiterlesen. Daniel 12, zweiter Teil von Vers 7. Und sobald die Macht des Zerstörers des heiligen Volkes ihr Ende erreicht hat, dann wird dies alles geschehen. Daniel fragte vorher, was wird das Ende dieser wundersamen Dinge sein? Und der Engel, der über den Fluten des Stromes stand, erhob seine rechte und linke Hand zum Himmel und schwur bei dem ewig Lebenden noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und dann kommt der Kernsatz, sobald die Macht des Zerstörers des heiligen Volkes ihr Ende erreicht hat. Wer hat die Kreuzzüge anberaumt? Wer hat sie gesegnet, die da auszogen und bis Jerusalem kamen? Ich lese Vers 8. Ich hörte dies wohl, verstand es aber nicht und fragte deshalb, mein Herr, was wird der Ausgang von diesen Dingen sein? Fragen wir uns auch. Wie wird es enden? Wie wird es mit der Gemeinde enden? Wie wird es mit Israel enden? Wie wird es enden? Was wird der Ausgang von diesen Dingen? Was wird der Ausgang von allem sein? Vers 9. Da antwortete er, gehe Daniel, denn die Offenbarungen sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Endzeit. Und der nächste Vers zeigt uns, wem sie in der Endzeit geoffenbart werden. Ich lese Vers 10. Viele werden ausgesondert, gereinigt und geläutert werden. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln und kein Gottloser wird Verständnis dafür haben, während die Verständigen es verstehen werden. Und wer sind diese Verständigen, denen der Herr das Verständnis für die Schrift geöffnet hat? Wie in Offenbarung 13 zum Schluss gesagt wird, wer Verständnis hat oder wer Verstand hat, der rechnet die Zahl aus. Viele haben einen sehr scharfen Verstand irdisch gesehen. Aber göttliche und geistliche Dinge werden nicht mit scharfem philosophischen Verstand gedeutet, sondern wie ein Daniel und andere besondere Gnade von Gott bekamen, höhere Weisheit hatten, wie all die Studierten, die Wahrsager, die Zeichendeuter und all diese Leute. Und so ist es auch am Ende der Tage, dass Gott einen prophetischen Dienst hatte, um das prophetische Wort zu offenbaren, zu beleuchten, dahin zu bringen, wo es hingehört. Alles hat seinen Platz, muss aber auf diesen Platz gestellt werden. Viele werden ausgesondert, gereinigt und geläutert werden. Und das sind diejenigen, denen Gott sich offenbaren kann, die sich gedemütigt haben unter die gewaltige Hand Gottes, die sein Tun in unseren Tagen akzeptieren, die nicht nur von dem reden, was Gott in der Vergangenheit getan hat, sondern die das glauben, was Gott gegenwärtig tut, die das glauben, was er für diese Zeit verheißen hat. Ich habe es neu auf Kassette gehört, in französischer Sprache, in den Evangelien. Wie auf meinen Fahrten höre ich ab und zu schon mal das Neue Testament so gern. Und wie hat der Herr doch damals das Gericht über die gesprochen, die die Zeit ihrer göttlichen Gnadenheimsuchung nicht erkannt hatten. Er wollte sie versammeln. Sie haben nicht gehört. Er wollte mit ihnen reden. Sie schenken dem keine Beachtung. Wenn Gott etwas tut auf Erden, ganz gleich, ob durch Mose, ob durch Abraham, durch Elia, durch Henoch oder durch irgendeinen seiner Knechte, dann ist es Zeit, dass wir darauf hören. Allgemein betrachtet leben wir in einer Zeit der totalen Vermischung. Eine solche Vermischung, wenn ich an den Artikel denke, da sind Delegationen von Pfingstgemeinden und von der römischen Kirche. Früher wäre das ja noch vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Vor 30, 40, 50 Jahren absolut undenkbar. Was ist innerhalb dieser Zeit geschehen? Paulus, als der neutestamentliche Apostel und Prophet, schaut in die Endzeit und sieht den großen Abfall. Und er sieht, dass der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, erst auftreten kann, nachdem der große Abfall geschehen ist. Was kann abfallen? Doch nur das, was einmal irgendwo dran war. Wenn ein Apfel nicht am Baum wäre, dann könnte er auch nicht runterfallen. Er könnte nicht abfallen. Und welche Äpfel fallen ab? Die madigen, sagt Bruder Russ. Es ist der Wurm drin. Was nützen die schönsten Äpfel und die schönsten Bäume, wenn der Wurm drin ist? Und in vielen ist der Wurm drin. Gott sei es geklagt. Und da denken wir an Johannes 15. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, werde ich reinigen, auf dass sie mehr Frucht bringen. Und jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgehauen und verdorrt und wird ins Feuer geworfen. Wir bestreiten nicht, dass viele Menschen Gott erlebt haben, dass sie eine Bekehrung bis hin zur Geistestaufe erlebt haben. Bestreiten wir nicht. Aber um auf den Punkt zu kommen und das Wort des Herrn zu führen mit dem Vergleich aus 1. Mose 6, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Ich habe das schon einige Male gesagt und sage es heute erneut. Es nützt nicht, nur allgemein über die Tage Noahs zu sprechen, um dann Vielleicht sollen sie freiten und ließen sich freien. Das haben sie seit Adam her getan. Das ist eine göttliche Verordnung. Die Ehe ist von Gott eingesetzt worden. Gegen Freien hat Gott noch nie etwas gesagt. Höchstens gegen das Nicht-Freien. Habt ihr mich verstanden? Jawohl. Na gut. Was war dort die Not? Die Frage ist, wer freite wen? Und dann liest man 1. Mose Kapitel 6 schön nach. Und dann werdet ihr sehen, was da geschrieben steht. 1. Mose Kapitel 6. Als nun die Menschen sich auf der Oberfläche des Erdbodens zu vermehren begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden und die Gottessöhne die Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen sie sich von ihnen diejenigen zu Frauen, die ihnen besonders gefielen. Jeder von uns weiß, dass bis zu dem Zeitpunkt zwei Linien waren. Die eine über Seth, das waren die Kinder Gottes, die andere von Kain her, das war die menschliche Linie. Hier geschah Folgendes, und nehmt das alle zur Kenntnis und übertragt es auf die heutige Situation. Die Söhne Gottes vermischten sich mit der Kainslinie, und aus der reinen Linie sollte Christus dem Fleische nach hervorgehen, und deshalb sollte keine Vermischung stattfinden. Und nun fand sie aber statt, und wisst ihr, was Gott darauf antwortete? Ich lese es vor, Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt sein. Also, diese Linie der Söhne Gottes hatte sogar den Geist Gottes. Und Gott sprach, mein Geist soll nicht immer im Menschen erniedrigt sein. Und Gott beschloss das Ende allen Fleisches. Söhne Gottes oder nicht Söhne Gottes? Menschenkinder oder Nicht-Menschenkinder? Gott hat sie alle preisgegeben. Und ich sage euch und ich frage euch, was ist Gott wohl schwerer hinzunehmen? Ein Sohn Gottes, der eigene Wege geht, der sich nicht vom Geiste Gottes strafen lässt? Oder die Menschenkinder, die noch nie ein Verhältnis zu ihm hatten, die ihm noch nie gehörten? Gott musste ein Ende machen, weil sich diese beiden Linien kreuzten. Und wie schon gesagt, der Messias sollte rein irdisch und äußerlich aus der reinen Linie hervorgehen. Was findet jetzt statt? Die große Vermischung der Kinder Gottes mit den Kindern dieser Welt und sogar mit den Ungläubigen. Eine totale Vermischung. Eine Kreuzung, wie damals. Und dann kann man 100-mal sagen, ich habe den Geist Gottes, ich habe das und das erlebt. Lässt du dich dann vom Geiste Gottes strafen? Lässt du dich zurechtbringen aufgrund des Wortes Gottes? Heute würde Paulus schreiben, wie im 2. Korintherbrief, was hat der Ungläubige mit dem Gläubigen gemeinsam? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Ich frage mich, wie stimmt Pfingstgemeinde mit der römischen Kirche überein? Ist das nicht eine gute Frage? Wie stimmen sie überein? In Amos 3 steht geschrieben, wie können zwei gemeinsam gehen, es sei denn, sie stimmen überein. Was geschieht nun? Eine große Kreuzung, eine Vermischung, wie sie nie auf Erden war. Und man sagt, hier ist Christus und da ist Christus. Und was tun all die Kinder Gottes, die so sehr darauf pochen, den Heiligen Geist zu haben? Sie lachen über den Propheten und sagen, den brauchen wir ja gar nicht. Wir kommen schon zurecht. Den brauchen wir nicht. Wir haben Christus, wir haben die Bibel und das genügt. Ja, wenn sie Christus hätten und die Bibel, dann hätten sie die Verheißung, dass Gott am Ende der Tage noch eine gnädige Heimsuchung schicken würde. Und wen er dazu nimmt, den nimmt er eben. Aber seht ihr, die Menschen, auch die den Geist empfangen haben, lassen sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen. Wie muss es Gott dem Herrn zumute gewesen sein, verzeiht diesen Ausspruch, als er sah, dass diese teuflische und göttliche Linie sich kreuzen, sich vermischten. Und ich sag's noch einmal, die Ehe hat Gott eingeführt. So verläuft das normale Leben, Ausnahmen gibt es immer. Aber so war es von Gott gedacht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin, das ist gut und recht. Aber die Vermischung, die Kreuzung, das wollte Gott nicht. Gott wollte ein herausgerufenes, ein abgesondertes Volk, das ihm als Eigentum angehört. Dasselbe will Gott in diesen Tagen. Er will keine Vermischung, kein Kreuzungsprodukt. Er will eine Wortbraut, die durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurde, zu einer lebendigen Hoffnung. Er will Söhne und Töchter Gottes, die sich vom Geiste Gottes strafen lassen, nicht im Hochmut dahergehen und sich der Dinge rühmen, die geschehen sind. Wenn sie geschehen sind, hat sie sowieso der Herr getan. Ganz gleich zum Beispiel, wenn heute ein Müller-Meyer und wer sie alle heißen mögen, beten Evangelisten zu Hunderten für Kranke. Und wer ist der Heilende, wenn Wunder geschehen? Doch der Herr und kein Mensch. Der Mensch, der größte Evangelist und entschuldigt, aber das sagte Bruder Brenham. Der eine sagte, ich habe die Kraft Gottes im rechten Arm. Den habe ich auch am TV drüben gesehen. Und da hat er noch seine rechte Hand auf das TV gelegt, auf den Fernseher. Und die Leute in all den Häusern sollten das Gleiche tun. Und er sagte, jetzt sind wir verbunden mit der Kraft Gottes, die in meinem rechten Arm ist. Im rechten Arm ist genauso viel Kraft wie im linken. Die Kraft Gottes ist im Namen Jesu Christi von Nazareth. Und wird da offenbar, wo geglaubt wird. Dann aber wird es solche geben, die meinen, sie hätten es wirklich getan. Und sprechen, haben wir nicht in deinem Namen. Und der Herr wird sagen, weichet von mir, ihr Übeltäter. Wir wünschten, und das sage ich mit aufrichtigem Herzen, dass hier eine Wiederholung der Apostelgeschichte geschehe. In Lehre, in Leben, in Kraft, Offenbarung, so wie es am Anfang der Gemeinde war, so geschehe es jetzt auch am Ende. Und wir sind überzeugt, es wird geschehen. Was Gott nicht will, ist die Vermischung, die jetzt vonstatten geht. Und was sollen wir darüber noch sagen? Wenn man es sieht, kann man nicht schweigen. Und es könnte gefragt werden, Prediger, wäre es nicht schöner, wenn du eine herrliche Evangelisation gehalten hättest? Ja, der Papst schickt sich auch an zu evangelisieren. Zur Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi gehört der ganze Ratschluss unseres Gottes. Es gehört das prophetische Wort, das apostolische Wort, das Alte und das Neue Testament, alles gehört dazu. Und wer Anteil an dem Wirken Gottes in diesen letzten Tagen haben will, er muss die Verheißungen für diese Zeit glauben. Ich möchte mit dem Gedanken schließen, Bruder Goldner hat es ja erwähnt, das Volk Israel kehrt ja nicht nur zu Hunderten oder zu Tausenden zurück, sondern zu Hunderttausenden. Und weshalb geschieht es? Weil Gott durch den Mund der Propheten gesagt hat, am Ende der Tage werde ich euch heimholen. Ich werde im Norden gebieten, gebe sie heraus. Und im Westen halte sie nicht zurück. Alles steht geschrieben. Erfüllung der Schrift vor unseren Augen. Und wenn unser Herr selber sagte, dass der Feigenbaum Symbol für Israel, wie es im Propheten Hosea geschrieben steht, wenn der Feigenbaum und all die anderen Bäume ausschlagen, dann muss das Volk Israel ausschlagen, Knospen gewinnen, muss aufblühen. Und auch all die anderen Völker müssen ausschlagen, müssen sich ihr Recht holen auf diese oder jene Art. Alles geschieht in unseren Tagen als Erfüllung der Heiligen Schrift. Möge Gott uns beides, den Ernst und das Vorrecht in dieser Zeit zu leben, vor Augen führen. Den Ernst auf das verheißene Wort und seine Erfüllung Acht zu geben und das Vorrecht für die Gnade zu danken, die uns zuteil geworden ist. Unsere Zeit zu erkennen und die göttliche Gnadenheimsuchung in dieser Generation dankbar anzunehmen. Wir reden an dieser Stätte nicht an Gott vorbei. Hier lassen wir Gott durch sein Wort selbst zu Worte kommen. Und wir sind auch darüber froh und dafür dankbar, dass wir keine Gemeinde oder Organisation verpflichtet sind, ihre Lehren und Überlieferungen zu verteidigen. Wir sind Gott auch dafür dankbar, dass wir an dieser Stätte wirklich den ganzen Ratschluss Gottes so verkündigen können, wie er geschrieben wurde. Und ich hoffe, dass alle von Herzen glauben. Gott hat durch sein lebendiges Wort, durch sein frisch geoffenbartes Wort in diesen Tagen in mächtiger Weise zu uns allen gesprochen. Man kann nur sagen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Denn ihr wisst, wer nicht hörte, dessen Ohr wurde durchbohrt und er blieb für immer der Sklaverei verpflichtet. Gott hat einen mächtigen Ruf ergehen lassen, sein Wort bestätigt und wir sehen's vor unseren Augen. Mögen uns dankbare Herzen geschenkt werden. Heute werden wir Gott gemeinsam danken, nicht nur zwei, drei. In einem Chorgebet, in einem gemeinsamen Gebet werden wir alle heute unsere Stimme erheben und unserem Herrn Dank sagen für seine gnädige Heimsuchung in diesen Tagen und für sein herrlich geoffenbartes Wort. Es ist unseres Fußes Leuchte geworden. Seht ihr die Parallele aus den Tagen Noahs? In unseren Tagen seht ihr den Vergleich unseres Herrn? Da liegt das Geheimnis begraben. Wohl dem, der es sehen kann, der kann Gott danken. Und der wird nicht in die Vermischung fallen, sondern abgesondert, gereinigt und geläutert werden, wie wir es im Propheten Daniel gelesen haben. Möge Gott Gnade schenken, dass wir zu der Schar gehören, jetzt am Ende der Zeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Bruder Russ wird hier danken und wir werden alle mitdanken.
Himmlischer Vater, Halleluja. Wir danken dir inniglich, Halleluja, für die Verheißungen deines Wortes. Wir sehen es, dass sich alles erfüllt, o Herr. Es steht nicht nur geschrieben, Herr. Deine Worte sind keine leeren Worte, sondern deine Worte sind wahrhaftig und gewiss, o Herr. Du hast geredet von Anfang an. Du hast am Anfang kundgetan, was am Ende sein wird, o Herr. Wir danken dir, o Gott, dass du unsere Augen geöffnet hast und dass wir sehen dürfen, die Zeit, in der wir leben, dass sich alles erfüllen muss, o Herr, und dass sich alles erfüllt, o Herr, mit der Gemeinde aus den Heiden und mit deinem Volke Israel, o Herr. Herr, wir sehen es. Oh, es Gott. Muss alles so kommen, Herr. Oh, aber wir möchten zu dir aufschauen, Herr. Mein und Herr. Mit dir in Verbindung bleiben, oh Herr. Und deinen Namen preisen, Herr. Nicht einen Menschen verherrlichen, sondern dir soll die Verherrlichung Halleluja. Dargebracht werden. Halleluja. Wir beten dich an und danken dir inniglich aus der Tiefe unserer Herzen. Halleluja. Wir danken dir für alle, die gerufen hast, für alle, die deinen Namen angenommen haben. Wir danken dir für dein Volk, die du in allen Völkern, Sprachen und Nationen hast, Herr. Deinem Namen sei die Ehre. Alle Ehre deinem Namen. Halleluja. Amen. Amen.